Ja, guten Morgen zusammen. Ich darf die Gebetsreihe, kann schon ein bisschen leiser machen, glaube ich, oder? Ja. Darf die Gebetsreihe zum, die Gebetsreihe, die Predigtreihe zum Gebet starten. Und dazu heiße ich euch alle herzlich willkommen, auch ihr, die ihr im Livestream verbunden seid. Meine erste Frage, bist du zufrieden mit deinem Gebetsleben? Ihr müsst nicht die Hände strecken. Ich habe jemanden gesehen, wo der Kopf geschüttelt hat. Wenn du dein Beten in einer Skala von 1 bis 10 bewerten würdest, wo würdest du das Kreuzle setzen? Bei 5, bei 6, bei 1, bei 10? Was muss passieren, damit du auf 10 kommst? Das Spurgeon hat mal gesagt, wir sollen beten, wenn wir in einer Gebetsstimmung sind, denn es wäre Sünde, eine so gute Gelegenheit zu verpassen. Und wir sollen beten, wenn wir nicht in Stimmung sind, denn es wäre gefährlich, in einem so ungesunden Zustand zu verharren. Ich weiß noch gut, wie meine Mutter sich abends, wo ich klein war, immer vor mein Bett niedergekniet hat und ich bin im Bett gelegen und dann hat sie mit mir gebetet. Da bin ich heute noch dankbar dafür, dass sie das gemacht hat. Und eines Tages, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, vielleicht 8, 9 oder so, da habe ich zu ihr gesagt, ich kann das jetzt selber. Und dann hat sie mir angestrahlt und hat gesagt, gut, dann darfst du jetzt selber beten. Und dann hat sie das nie mehr gemacht und hat mir das selber überlassen. Und heute muss ich sagen, das war ein bisschen vermessen zu sagen, ich kann das selber. Weil wenn du mich heute fragst, bist du Profi im Gebet oder bist du ein Anfänger, dann würde ich mich heute noch eher zu den Anfängern rechnen. Denn auch ich bin mit meinem Gebetsleben oft nicht zufrieden. Und deswegen ist diese Predigt in erster Linie für mich. Also ich predige mir jetzt selber. Machen wir eigentlich immer als Prediger, aber heute ganz besonders. Und wenn ihr in der Predigt auch ein paar Impulse mitnehmen könnt, dann ist es doppelt gut. Wir lesen heute aus Matthäus 6, die Verse 5 bis 6. Und heute habe ich die Gute Nachricht Übersetzung genommen. Und da sagt Jesus in der Bergpredigt, wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von allen gesehen werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn bereits bekommen. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Und es ist immer gut, wenn man so eine Bibelstelle im Kontext sieht, dann erkennt man besser, um was es da eigentlich geht. Und deswegen habe ich die Verse vorher auch noch zusammengefasst. Matthäus 6, Vers 1 bis 6. Und da sehen wir, dass es eigentlich damit losgeht, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Dann habt ihr keinen Lohn mehr von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Und dann spricht er vom Spenden, vom Beten und vom Fasten. Und alle drei dieser Frömmigkeitsformen, bei allen drei geht's darum, wenn du das zur Schau stellst, dann gilt immer, dann hast du deinen Lohn bereits bekommen. Also dann musst du keinen Lohn mehr von Gott erwarten. Beim Spenden, beim Beten und beim Fasten, wenn du das zur Schau stellst. Wenn du das aber im Verborgenen tust, dann gilt bei allen drei, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Und so sehen wir diese Bibelstelle, wo es ums Gebet geht, die ist in ein größeres Ganzes eingebunden. Und es geht darum, die eigene Frömmigkeit nicht zur Schau zu stellen. Jetzt glaube ich, dass beim Beten das keine Gefahr für uns ist. Heute in unserer Kultur, da glaube ich, da schämen wir uns eher, in der Öffentlichkeit zu beten, vor der Kollegen zu beten. Da halten wir das lieber verdeckt. Und deshalb möchte ich meinen Schwerpunkt jetzt auch heute darauf setzen, wie du schon gesagt hast, auf das persönliche Gebet. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer. Die Lutherfreunde, die wissen, da steht Kämmerlein, gell? Schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Ja, was ist dein einsamer Ort? Was ist dein Kämmerlein, dein Zimmer, wo du verschließen kannst? Für mich ist das oft das Auto. Wenn ich allein ins Geschäft fahre, dann ist das mein Zimmer. Und ich glaube, in letzter Zeit habe ich da meine intensivsten Gebete. Sollte man nicht machen, wenn man anspruchsvolle Strecke fahren muss. Aber wenn man jeden Tag die gleiche Strecke fährt, dann kann man das wagen. Und ein Tipp dazu, bitte nicht die Augen zumachen. Also immer im Auto bei offenen Augen beten. Aber das ist auch ein Zimmer, das ist auch ein einsamer Ort, wo du für dich bist und wo du mit Gott so reden kannst, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Das kann auch ein Waldspaziergang sein. Das kann auch ein einsamer Ort in der Natur sein, dein Lieblingsplatz. Hauptsache, du hast einen Ort für dein persönliches Gespräch, wo du allein mit ihm bist. Ja, was ist Beten eigentlich? Oft wird das Beten aufs Bitten reduziert. Und man misst dann auch den Erfolg des Gebets darin, wie deine Bitten erfüllt werden. Wenn viele Gebete, viele Bitten erfüllt werden, dann bist du erfolgreich im Gebet. Und wenn du immer wieder bittest und es wird nicht erfüllt, dann fühlst du dich nicht erfolgreich im Gebet. Aber ist es Beten? Ich würde es gerne erweitern, denn Gott ist kein Wunschautomat, wo man irgendwelche Münzen einwirft und darum bittet, um irgendwelche Gefälligkeiten, und die kriegt man dann und dann ist gut. Denn beten heißt zuerst mal mit Gott reden. Verbindung mit ihm aufzunehmen und schlussendlich Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und da müssen wir uns erstmal im Klaren sein, wer ist eigentlich Gott? Zu wem bete ich da eigentlich? Und Steffi, du hast es auch in einigen Worten und Bibelstelle auch schon erwähnt, wer ist Gott, zu dem wir beten? Er ist gerecht, er ist gütig, er ist der Schöpfer, er ist unser Vater, Gott ist Liebe und er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Zu diesem Gott beten wir. Und da kommt manchmal die Frage auf, ist denn eigentlich ein Unterschied zwischen dem Gott des Alten Testaments und dem Gott des Neuen Testaments? Aber Gott hat sich nicht verändert. Er hat aber den Blick für uns erweitert, dadurch, dass Jesus erschienen ist und uns den Vater so gezeigt hat, wie er ist. Aber auch damals im Alten Testament gab es immer wieder Freunde Gottes, die ihn so erkannt haben, wie er ist. Denke ich an Abraham, an Mose, an Daniel, an David Und bei der Vorbereitung ist mir noch eine eingefallen, an die denke ich normalerweise gar nicht. Das ist die Hanna, die Mutter vom Propheten Samuel. Und das war auch eine, die hatte eine besonders innige Verbindung zu Gott. Die war kinderlos, war schon recht alt geworden und hat sich immer noch ein Kind gewünscht. Und dann heißt es in 1. Samuel 1, Hanna redete in ihrem Herzen zu Gott. Die hat wahrscheinlich keinen ruhigen Ort gehabt und dann hat sie in ihrem Herzen mit Gott geredet. Und ihr Mann, der hat's gesehen, der hat's erkannt, denn der hat gedacht, die ist besoffen. Die murmelt da so vor sich hin, mit der stimmt irgendwas nicht. Und dann hat sie sich verteidigt und hat gesagt, ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Also die hatte schon auch eine besondere Beziehung zu ihrem Herrn und wusste, da bekomme ich Hilfe. Ja, und dann ist sie auch schwanger worden, hat den Propheten Samuel geboren, hat ihn dem Herrn gewidmet. Und dann heißt es, dann hat sie ein Jubellied angestimmt und hat gesagt, mein Herz jubelt über den Herrn, er hat mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt. Ja, und dann kommen wir ins Neue Testament und da offenbart sich Gott auf ganz neue Weise. Denn Gott ist unsichtbar, wir sehen ihn nicht, aber Gott hat Jesus Christus geschickt, um sich zu zeigen, wie er ist. Und wenn wir dann das Neue Testament lesen, dann sehen wir, wie Gott ist, dadurch, dass wir Jesus sehen. Gibt es ja den Jünger, Philippus war es, glaube ich, der gesagt hat, Herr, zeig uns doch mal den Vater. Und dann sagt Jesus, jetzt bin ich schon so lang bei euch und ihr habt es immer noch nicht kapiert. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Deswegen dürfen wir auch zu Jesus beten, weil wenn wir den Herrn Jesus sehen, dann sehen wir den Vater. Und gerade haben wir das Lied gesungen, mutig komme ich vor den Thron. Und da habe ich heute Morgen gesehen, dass wir das Lied singen. Und dann habe ich schnell noch meine Predigt umgebaut und habe hier aus Offenbarung 5, 11 bis 13. Und das möchte ich auch gern mit euch lesen, denn das ist für mich eins der Highlights in der Bibel. Und wenn ich das lese, dann denke ich immer, das ist der absolute Hammer. So einen Gott haben wir. Und da heißt es in Offenbarung 5, in der Vision, die Johannes gesehen hat vom Thron Gottes, zu dem wir ja mutig kommen sollen, dann sah und hörte ich Tausende und Abertausende von Engeln, eine unübersehbare Schar. Sie standen rund um den Thron und die vier mächtigen Gestalten und die Ältesten und riefen mit lauter Stimme, würdig ist das geopferte Lamm, Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Ruhm und Preis. Und alle Geschöpfe in der Luft, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alles, was in der Welt lebt, hörte ich laut mit einstimmen, Preis und Ehre, Ruhm und Macht gehören ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm für alle Ewigkeit. Die vier mächtigen Gestalten antworteten Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Das ist der Thron Gottes, wo wir gerade gesungen haben, mutig komme ich vor den Thron. Und wir haben freien Zugang zu diesem Gott. Freier Zugang zum Vater. Und da heißt es in Epheser, damals wart ihr fern von Gott. Also den freien Zugang, den haben wir nicht schon immer. Bevor wir Jesus kannten, waren wir fern von Gott. Jetzt aber seid ihr ihm nahe durch die Verbindung mit Jesus Christus, durch das Blut, das er vergossen hat. Also ob du einen freien Zugang zum Vater hast, das hängt davon ab, ob du den Herrn Jesus angenommen hast, ob du sein Opfer am Kreuz in Anspruch genommen hast. Er hat sein Blut für alle Menschen auf dieser Welt vergossen, aber es ist ein Geschenk und Geschenke sind bekanntlich anzunehmen. Ja, und wenn du dieses Geschenk angenommen hast, dann gilt, so wie es im Hebräerbrief heißt, liebe Brüder und Schwestern, wir haben also freien Zutritt zum Allerheiligsten. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht, diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Freier Zugang zum Allerheiligsten. Im Alten Testament war das nicht so. Da war das Allerheiligste für den Hohepriester vorgesehen und der durfte einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen. Und das Volk musste draußen warten, die Priester mussten im Heiligtum warten, das Volk draußen, also strenge Hierarchie. Und der Hohepriester hatte das Privileg, einmal im Jahr ins Allerheiligste zu gehen. Und dann wurde Jesus gekreuzigt und dann können wir ja lesen, dass der Vorhang von oben nach unten zerrissen ist. Das ist der Vorhang zum Allerheiligsten und ab da war der Weg frei. Und seither gilt nimmer, der Hohepriester soll einmal im Jahr da reingehen, sondern du und ich dürfen immer, jederzeit, so oft wir wollen, in dieses Allerheiligste reingehen. Ich glaube, deswegen haben sich die Juden damals auch so aufgeregt. Wie kann das sein? Was nehmt ihr euch da raus? Aber Jesus hat diesen Weg frei gemacht und dieser neue Weg, der zum Leben führt, wie es hier heißt, der ist auch für dich frei. Und dann gibt es nochmal diese Konkretisierung in Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Freimütigkeit, das ist so ein Wort, das kennt man heute nicht mehr so. Ich habe mal gegoogelt und da gibt es so eine interessante Seite mit einer Statistik und da kann man sehen, dass seit den 70er Jahren dieses Wort freimütig in Deutschland nicht mehr benutzt wird oder so gut wie nicht. Kann man ja heute alles im Internet nachgucken, wie oft Worte geschrieben und gegoogelt werden. Also Freimütigkeit gehört nicht zu den Worten, die man heute noch so gut kennt. Was heißt freimütig? Freimütig heißt unerschrocken und offen. Und in dem Lied vorhin ist es einfach genial ausgedrückt, mutig komme ich vor den Thron. Unerschrocken und offen. Kommst du so zu Gott? Unerschrocken und offen. Also ich muss sagen, mir gelingt es oft nicht. Ich habe noch irgendwelche Schuld in meinem Gedächtnis, wo ich denke, ah, das ist schwierig, da vor den Heiligen Gott zu treten. Ich habe immer noch diese Schuld in mir. Aber eigentlich hat Jesus doch alle Schuld am Kreuz bezahlt, gell? Und eigentlich heißt es doch, dass er unsere Schuld im tiefsten Meer versenkt hat. Und das heißt auch, so weit der Osten vom Westen entfernt ist, so weit hat Gott die Sünde von uns entfernt. Und wenn, ich könnte mir vorstellen, wenn ich mit so einer Sünde vor Gott, ja, mit Gott rede, dann sagt er zu mir, ich weiß nicht, von was du sprichst. keine Ahnung, von was du gerade sprichst. Hat der Herr Jesus am Kreuz bezahlt, ist doch weg. Und deswegen dürfen wir mutig vor Gott treten. Und natürlich sind wir noch Sünder, aber dann dürfen wir zu ihm kommen und dürfen bekennen. Und dürfen immer wieder ihm das sagen, was uns belastet, mit was wir noch nicht fertig geworden sind, und Kraft von ihm empfangen, auch das noch zu überwinden. Und dann ist auch unsere Beziehung wieder in Ordnung. Ja, deswegen dürfen wir wirklich freien Zugang zum Vater haben, und zwar als Sohn und Tochter. Nicht als irgendeiner, der ja so als mal kommt und den Gott vielleicht gar nicht so richtig kennt, sondern du bist Sohn und Tochter. Und da heißt es ja auch, das hatte Paulus geschrieben, der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott, aber Vater. Und auch zu den Galatern hat er geschrieben, weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Der ruft zu uns, Abba, Vater. Du bist also nicht länger Sklave, sondern mündiger Sohn und mündige Tochter. Und wenn du das bist, dann bist du nach Gottes Willen auch Erbe. Ja, das ist uns nicht immer klar, also mir ist das nicht immer klar. Und deswegen ist es gut, wenn es solche Bibelstellen gibt, dass wir uns da klar werden, dass wir als Gottes Sohn, als Gottes Tochter zu ihm kommen dürfen und einfach frei mit ihm reden können. Jetzt gibt es vielleicht welche unter euch, die hier ein Problem im Vaterbild haben. Und Gott als Vater, das ist irgendwie so ein bisschen ein Problem, weil der irdische Vater nicht so der tolle war. Geht mir auch so. Hatte nie eine tolle Beziehung zu meinem Vater, eigentlich gar keine. Und ich bin froh, dass ich mich, halt bevor er gestorben ist, noch versöhnen konnte mit ihm. Aber Beziehung war da nie da. Und deswegen, wenn Gott als Vater sich vorstellt, ich habe da kein gutes Beispiel hier auf dieser Erde. Aber Gott hat auch mütterliche Eigenschaften. Und da gibt es in Jesaja 66, Vers 13 das Wort, ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Also Gott ist sich nicht zu schade, auch mal Mutter zu spielen. Und in Psalm 131 heißt's: Still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. Still wie ein solches Kind bin ich geworden. Also Gott hat nicht nur väterliche Eigenschaften, er ist gleichzeitig auch der, der, so wie Jesus gesagt hat, uns versammeln will wie eine Henne ihre Küken. Und das tut er, wenn wir wollen. Ja. Warum ist dann es trotzdem so schwer für uns zu beten? Ja, für euch vielleicht nicht, gell? Ich weiß es ja nicht. Ich habe keine Umfrage gestartet, aber ich setze mal voraus, dass es immer mal wieder im Gebet auch schwierig ist. Und ich möchte über diese vier Punkte noch reden. Es könnte sein, dass ihr schon oft um irgendwas gebetet habt und es wurde einfach nicht erfüllt. Und dann denkt ihr irgendwann mal, bringt ja doch nichts. Gott tut ja doch nicht, was ich will. Und da denke ich an Jesus in Gethsemane. Der hat gebetet, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. und Gott hat seine Bitte nicht erfüllt. Aber er hat das Gebet gehört, denn er hat Jesus Kraft gegeben, diesen Weg weiterzugehen und ans Kreuz zu gehen. Also war auch das Gebet nicht umsonst. Und ich denke an den Paulus, von dem es heißt, dass er dreimal gebetet hat, dass dieser Pfahl im Fleisch von ihm genommen wird. Man weiß nicht genau, was es ist, irgendein körperliches Leiden. Und er hat dreimal gebetet und dann hat Gott zu ihm gesagt, jetzt lass genug sein. Gott ist, ich bin in den Schwachen mächtig, lass dir an meiner Gnade genügen. Also auch dieses Gebet wurde gehört, wurde erhört, aber nicht in der Form, in der sich das der Paulus erhofft hat. Aber er hat es dann hingenommen und die Beziehung war gereinigt. Und so wollen wir auch, so wie ich vorhin schon gesagt habe, das Beten nicht aufs Bitten reduzieren, sondern es als Beziehung sehen und den Erfolg des Gebets nicht daran festmachen, ob unsere Bitten immer erfüllt werde. Dann kann es eine Beziehungsstörung sein, wenn einfach irgendwas in deinem Leben ist, was Gott nicht gefällt. Und dann ist das Blödeste, dass wir dann mit Beten aufhören. Denn gerade durchs Gebet kriegen wir ja die Kraft, auch mit dieser Sache fertig zu werden. Und denkt an den verlorenen Sohn, der zurückgekommen ist und anfangen hat zu stottern und der Vater ist ihm entgegengelaufen und hat ihn in den Arm genommen und alles war gut. Und so bekommen wir ja nur dann Kraft, auch mit dem fertig zu werden, was uns belastet, wenn wir zu ihm kommen. Ja, dann als Drittes ist Gebet natürlich auch immer ein geistlicher Kampf. Und deswegen fällt es uns auch oft so schwer zu beten und deswegen kommt auch so oft was dazwischen. Da stehst du morgens auf, nimmst dir vor, heute bete ich so richtig. Und dann bist du auf dem Weg zu deinem stillen Ort und dann denkst du, jetzt muss ich doch erstmal mein Handy checken, was da Neues heute gekommen ist und schon bist du abgelenkt. Und dann wird aus der Gebetszeit vielleicht gerade noch so ein hastiges Dankeschön und bitte segne mich für den Tag. So geht's mir öfters und da gehört ja dann einfach auch, glaube ich, das Bewusstsein dazu. Es ist ein geistlicher Kampf und dem müssen wir uns stellen und gucken, dass es einfach zur Routine wird, immer wieder zum Herrn zu kommen. Egal wo, im Auto oder sonst wo. Oder hier im Livestream kenne ich jemand, wo du bei Schal strickt. Liebe Grüße. Und auch das ist ein wunderbarer Segen. Ja, dann könnte es auch Lehre sein. Du kommst zu Gott und weißt gar nicht, was du sagen sollst. Du hast einen leeren Kopf. Dir fehlen die Worte. Und du willst auch nicht immer das Gleiche sagen. Und es sind ja immer die gleichen Dinge, die uns belasten, die wir zu Gott bringen wollen. Und da habe ich ein schönes Büchle, das möchte ich euch zeigen. Mit der Bibel beten heißt es. Das kann ich empfehlen. Kann das Samu beschaffen. Mit der Bibel beten. Und da habe ich interessante Idee rausbekommen. Und zwar der Georg Müller. Kennt ihr den? Georg Müller hat im 19. Jahrhundert gelebt. Und der hat Waisenhäuser in Bristol gegründet, deutsche Abstammung, hat aber in England gelebt und er hat die Not gesehen unter den Kindern und hat ein Waisenhaus gegründet und zum Schluss waren es über 1000 Waisen, die er versorgt hat mit allem, was sie gebraucht haben. Und er hat sich zur Aufgabe gemacht, niemals um Spenden zu bitten und hat immer mit allem, was er braucht hat, auf Gott vertraut und hat dann manchmal ganz wunderbar in letzter Minute das bekommen, was er braucht hat, um seine 1000 Waisenkinder zu versorgen. Und er hat auch ein Tagebuch geschrieben und in seinem Tagebuch, da schreibt er von seinen Problemen mit dem Gebet. Und es ist erstaunlich, weil das ist ein Beter und der hat sein Leben lang 1000 Waisenkinder durchs Gebet versorgt. Beziehungsweise Gott natürlich, indem er geantwortet hat auf das Gebet, logisch. Und dieser Mann hatte riesige Probleme, nachdem er auch schon 10 Jahre in diesem Dienst war, immer noch Probleme gehabt. Und da schreibt er in seinem Tagebuch, oft begann ich erst dann wirklich zu beten, nachdem ich in den ersten 10 Minuten oder eine Viertelstunde oder sogar einer halben Stunde viel durch das Abschweifen der Gedanken gelitten hatte. Also der hat wirklich stundenlang gebetet und dann war er auf seine Knie und eine halbe Stunde ist er zu nichts gekommen. Ich glaube, da wären wir schon längst weitergelaufen, gell? Abschweifen der Gedanken. Und dann hat er eine Idee gehabt, dann hat er sein Gebet mit dem Bibellesen verbunden. Und dann heißt es, sobald er es sich zur Gewohnheit machte, mit Gott über das zu sprechen, was er im Wort Gottes fand, hatte er kaum noch diese Probleme während des Gebets. Also er hat einfach sein Bibellesen mit seinem persönlichen Gebet verknüpft und hat Zeile für Zeile, wo er gelesen hat, mit Gott darüber gesprochen. Und so hat er sich angewohnt, während dem Lesen der Bibel zu kommunizieren mit Gott. Und in dem Büchlein, da sind auch noch ein paar Zitate drin, auch von der Joni Erickson, das kennen vielleicht auch manche von euch. Und die hat auch gesagt, sie tut damit ihre Gebete mit dem Wort Gottes würzen. Und Gottes Wort bringt Energie in ihre Gebete hinein. Also das könnte ein Tipp sein, wenn ihr auch dieses Problem habt. Und ich versuche das auch ein bisschen zu praktizieren, wenn ich Bibel lese, nicht einfach so das als Lektüre zu nehmen, sondern immer dann gleich mit ihm zu reden. Und dann hast du beides und kannst du deine persönlichen Gedanken und Probleme und Ideen mit dem, was du liest, verknüpfen. Ja, was ist dein Ziel? Im Timotheusbrief heißt, das Ziel der Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Sind wir wieder am Anfang. Ungeheuchelt, Frömmigkeit nicht zur Schau stellen, hat Jesus gesagt. Was hat das jetzt mit dem Gebet zu tun, dieses Wort? Da kommen wir mal wieder auf die vorige Predigtreihe zurück. Da ging es um Liebe. Und jetzt geht es um Gebet. Und ich glaube, das hat ganz schön viel miteinander zu tun. Denn wenn Gebet Beziehungspflege ist, dann hat das Gebet auch was mit Liebe zu tun. Und ich glaube, wenn wir in der Liebe zu Gott wachsen, dann ist das Beten kein Problem mehr. Denn dann hast du ein Bedürfnis, mit dem zu reden, den du liebst. Und deswegen glaube ich, dass Gebetsprobleme immer auch ein Liebesproblem ist oder ein Erkenntnisproblem. Du kennst Gott noch nicht so, wie er ist, als Vater, als der, der dich liebt, der dich zuerst geliebt hat und der das Beste für dich haben will und der die Ewigkeit mit dir verbringen will. Und wenn ich das erkenne, wenn ich in der Liebe wachse, dann glaube ich, dass ich auch im Gebetsleben wachsen darf. Und deswegen sind wir wieder bei der Jahreslosung. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Und so wünsche ich mir und euch, dass wir in der Skala 1 bis 10 immer weiter nach oben kommen und dass Gebet für uns keine fromme Pflichterfüllung ist oder ein religiöser Akt, sondern eine Beziehungspflege zu dem, der uns liebt und der für uns am Kreuz gestorben ist und der auf uns wartet und mit uns Gemeinschaft haben möchte. Amen.